Mein Name dann ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Murat Gökmen. Sie haben unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung in 19 Meter Bahn auf 15.350 Grad und unsere Abendsendung im 31 Meter Bahn auf 9.048 Grad. In unserer Einstellungssendung bringen wir nach den Nachrichten die Senderin Sternstunde Anatolien und Vermächtnis der türkischen Völker. Danach kommt türkische Musik. Nur eine Meldung, meine Damen und Herren.
Nach dem Anschlagversuch beim White House Correspondents Diner in Washington haben Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump miteinander telefoniert. Erdogan übermittelte seinem Amtskollegen Genesungswünsche und verurteilte den Vorfall als abscheulichen Angriff auf Demokratie und Pressefreiheit, wie die türkische Kommunikationsdirektion am Sonntag mitteilte. Zugleich verwünschte er dem verletzten Sicherheitsbeamten eine schnelle Genesung. Der Zwischenfall ereignete sich am Samstagabend, Ortszeit, bei dem traditionellen Diner mit der Hauptstadtpresse in einem Hotel in Washington. Nach bisherigen Erkenntnissen stürmten ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse und wurde von Sicherheitskräften überwältigt. Dabei fielen Schüsse. US-Präsident Trump wurde von seinen Personenschützen in Sicherheit gebracht.
Der iranische Außenminister Abbas Araghchi ist nach seinen Gesprächen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu offiziellen Kontakten nach St. Petersburg in Russland gereist. Der iranische Minister bewertete gegenüber dem staatlichen Fernsehen seines Landes seine Kontakte in Russland und erklärte, er sei in das Land gereist, um Gespräche mit hochrangigen russischen Vertretern zu führen, mit dem Ziel, die engen Konsultationen zwischen Teheran und Moskau zu regionalen und internationalen Themen fortzusetzen und die bilateralen Beziehungen auszubauen. Araghchi betonte, dass die heutigen Gespräche eine gute Gelegenheit seien, die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg zu erörtern und die aktuelle Lage zu bewerten. In diesem Rahmen seien Konsultation und Koordination zwischen beiden Ländern von besonderer Bedeutung. Zu seinen Gesprächen in Islamabad sagte Araghchi, der Besuch in Islamabad war äußerst produktiv, es wurden gute Konsultationen geführt. In diesem Zusammenhang wurden vergangene Entwicklungen überprüft und es wurde erörtert, unter welchen Bedingungen die Verhandlungen zwischen Iran und den USA fortgeführt werden können. Araghchi wies darauf hin, dass die Bedingungen Irans in den Verhandlungen von großer Bedeutung seien. Nach 40 Tagen des Widerstands müssen wir unbedingt die Rechte des iranischen Volkes sichern und in den Verhandlungen die Interessen des Landes gewährleisten, unterstrich der iranische Außenminister. Später informierte er über seinen Besuch in Oman und sagte, Iran und Oman sind zwei Länder, die am Persischen Golf bzw. an der Straße von Hormus liegen. Angesichts der Tatsache, dass die sichere Passage durch die Meerenge zu einer global wichtigen Frage geworden ist, müssen sie in enger Abstimmung miteinander stehen. Araghchi betonte, dass als zwei Anrainerstaaten der Straße von Hormus ein Meinungsaustausch notwendig sei, um gemeinsame Interessen zu sichern und bei allen entsprechenden Schritten koordiniert zu handeln. Er fügte hinzu, dass zwischen Iran und Oman in vielen Fragen Einigkeit bestehe und man sich im Rahmen des Besuchs in Maskat darauf verständigt habe, die Konsultation auf Expertenebene fortzusetzen. Es ist geplant, dass Araghchi im Rahmen seines heutigen Russlandsbesuchs mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov sowie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentrifft.
Laut der israelischen Presse haben der ehemalige Premierminister Naftali Bennett und der Oppositionsführer Yair Lapid beschlossen, bei den diesjährigen Wahlen gemeinsam anzutreten. Beobachtern zufolge könnte die neue Formation in der Lage sein, eine Regierung zu bilden, ohne auf Premierminister Benjamin Netanyahu angewiesen zu sein. Es wird eingeschätzt, dass die Entscheidung von Bennetts Partei Bennett 2026 und Lapids Partei Yesh Atid, es gibt eine Zukunft, gemeinsam zu den Wahlen anzutreten, das politische Gleichgewicht in Israel verändern könnte. In israelischen Medien wird darauf hingewiesen, dass die neue Koalition die von Netanyahu geführte Regierung ablösen könnte. Laut einem Bericht des israelischen Senders Kanal 12, der auf Bennett nahestehenden Quellen stützt, soll die neu angekündigte gemeinsame Partei interne Konflikte beenden. Ziel sei es, bei den für den 27. Oktober geplanten Wahlen einen klaren Sieger zu erringen. Die Zeitung Maariv berichtete unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage, dass Bennett 2026 bei den kommenden Wahlen mindestens 24 Sitze erreichen könnte und damit gleich auf mit der Netanyahus Likud-Partei läge, die derzeit mit 24 Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Für Lapids Partei wird prognostiziert, dass sie mit 7 Abgeordneten ins Parlament einziehen könnte. Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Bei Angriffen der israelischen Armee im Süden des Landes Libanon sind trotz eines bestehenden Waffenstillstands 14 Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden. Die israelische Armee setzt ihre Angriffe im Libanon fort, obwohl der Waffenstillstand, der am 17. April in Kraft getreten ist, weiterhin gilt. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei den gestrigen Angriffen im Süden des Landes 14 Menschen getötet, darunter 2 Frauen und 2 Kinder. Zudem seien 37 Personen verletzt worden, darunter 3 Frauen. Die israelische Armee hatte am 2. März intensive Luftangriffe auf den Libanon begonnen und zahlreiche Ortschaften im Süden des Landes besetzt. Die libanesische Regierung erklärte, dass in diesem Zeitraum mehr als 1,16 Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben wurden. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass der am 17. April zwischen dem Libanon und Israel in Kraft getretene 10-tägige vorübergehende Waffenstillstand um 3 weitere Wochen verlängert werde.
Die Übergangsregierung von Mali hat bekannt gegeben, Verteidigungsminister Sadio Camara sei infolge von Angriffen bewaffneter Gruppen ums Leben gekommen. Regierungssprecher Brigadegeneral Koulibaly erklärte, dass bei den Angriffen am Vortag ein Selbstmordattentäter mit einem Fahrzeug das Wohnhaus Camaras in der Stadt Kati nahe der Hauptstadt Bamako ins Visier genommen habe. Laut dem Sprecher habe sich Camara den Angreifern entgegengestellt und einige von ihnen außer Gefecht gesetzt. Allerdings sei er später im Krankenhaus, in das er eingeliefert wurde, seinen Verletzungen erlegen. Außerdem habe es sich durch den Einsturz eines Wohnhauses während des Angriffes weitere Opfer gegeben. Zudem seien durch den Einsturz einer nahegelegenen Moschee weitere Personen ums Leben gekommen. Er übermittelte im Namen der Regierung und des malaiischen Volkes, insbesondere von Übergangspräsident Assimi Goyata, den Angehörigen Camaras sowie allen zivilen und militärischen Opfern der Angriffe sein Beileid. Aufgrund von Camaras Tod wurde landesweit eine 2-tägige Staatstrauer ausgerufen. Den Berichten zufolge sollen die Angriffe von den bewaffneten Gruppen Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin und der Azawad-Befreiungsfront verübt worden sein. Am frühen Morgen des 25. April hatten koordinierte Angriffe bewaffneter Gruppen in Mali begonnen. In der Hauptstadt Bamako sowie in mehreren Städten, darunter Kati, Kidal, Gao und Sevare, wurden heftige Schusswechselexplosionen und Gefechte gemeldet, unter anderem rund um den Militärstützpunkt Kati und das Umfeld des Flughafens Modibo Kayata.
Bei einem Sprengstoffanschlag im Westen Kolumbiens sind mindestens 13 Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden. Der Anschlag ereignete sich auf dem Pan-American Highway im Gebiet El Tunnel der Gemeinde Caribio, etwa 35 Kilometer von Popayan, der Hauptstadt der Provinz Cauca, entfernt. Der Gouverneur von Cauca erklärte, der Anschlag sei einer von mehreren kriminellen Vorfällen in der Provinz. Cauca kann dieser Barbarei nicht länger allein gegenüberstehen. Wir erleben eine Eskalation des Terrors, die ein sofortiges Eingreifen erfordert, fügte er hinzu. Angesichts der schweren Krise der öffentlichen Sicherheit forderte er von der Zentralregierung ein entschlossenes, nachhaltiges und wirksames Vorgehen.
Wie das libanesische Gesundheitsministerium bekannt gegeben hat, sind bei israelischen Angriffen im Süden des Landes trotz der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah 14 Menschen getötet worden. Das Ministerium bestätigte, dass unter den Toten 2 Frauen und 2 Kinder sind und fügte hinzu, dass 37 weitere Menschen verletzt wurden. Die Hisbollah erklärte, Israel habe seit Inkrafttreten der 10-tägigen Waffenruhe am 17. April 500 Verstöße gegen die Waffenruhe begangen.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Sautu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui el Radio La Voce della Türkiye.
Esta es la voz de Türkiye.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
Юфлет Зъри и Тюркия.
Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
Да, да Тюркия Ганг Радио, да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Каяна.
Петершия Радио Садбури, Тюркия Скма.
Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
Аич Радио Воча Тюркия.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия Овоза.
Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
Е Садай Тюркия.
Аңлаватқанына Тюркия Овоза радиосы.
Эво Ифонетис Тюркия.
Олди Радио Глас Тюркия.
Гидарреди Аммурия Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turquía.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye Ovoz Radio.
It Turkiye hangia radio ya.
Ovde Radio Glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Lanetler yağdır beni hatırla.
olunca beni hatırla. Sen koş beni hatırla. Sen bir yerlerde, ben bir şehirde. Akşam olunca beni hatırla.
Türkiye's.
Sternstunde Anatolien.
Eine der bemerkenswertesten Szenen der anatolischen Geschichte ereignete sich am 28. Mai 585 v. Chr. Im Gebiet des heutigen Kızılırmak, das in antiken Quellen als Halis bezeichnet wird. Dieses Datum markiert nicht nur ein Naturereignis, das den sechsjährigen Krieg zwischen zwei regionalen Mächten, den Lydiern und den Medern, beendete, sondern steht zugleich im Zentrum der ersten überlieferten Hinweise darauf, dass ein Himmelsphänomen im Voraus berechnet werden konnte. Das wohlhabende Königreich Lydien in Westanatolien und die mächtigen Meder im Osten führten jahrelang einen ergebnislosen Kampf um die Kontrolle über Anatolien. Doch an jenem Tag war es nicht eine militärische Strategie, die den Verlauf des Krieges veränderte, sondern der Himmel selbst. Die plötzliche Verdunklung der Sonne zur Mittagszeit verursachte in beiden Heeren einen tiefen psychologischen Schock und breitete den Boden für einen der ältesten astronomischen Friedensverträge der Geschichte. Laut der etwa 150 Jahre später verfassten Darstellung Herodots wurde die plötzliche Verdunklung des Himmels im heftigsten Moment der Schlacht von beiden Seiten als göttliche Warnung interpretiert. In der antiken Welt war die Sonne das absolute Symbol von Ordnung und Leben. Ihr unerwartetes Verschwinden wurde als kosmische Krise und als Eingreifen der Götter in den Krieg verstanden. Moderne astronomische Berechnungen bestätigen die physikalische Realität von Herodots Bericht. Am 28. Mai 585 v. Chr. Verlief der Pfad einer totalen Sonnenfinsternis tatsächlich durch Zentralanatolien entlang der heutigen Linie Kayseri-Sivas. Die Menschen am Halis erlebten also tatsächlich, wie die Sonne vollständig verdeckt wurde, die Temperatur sank und die Sterne sichtbar wurden. Umstritten bleibt unter Historikern jedoch, ob der Kampf tatsächlich genau in diesem Moment beendet wurde. Während Herodots dramatische Erzählung den Schock dieses Naturereignisses mit einem diplomatischen Frieden verbindet, halten einige moderne Forscher dies für eine im Laufe der Zeit ausgeschmückte Darstellung. Dennoch erscheint die Annahme plausibel, dass das Verschwinden der Sonne eine so große Furcht auslöste, dass es die Parteien an den Verhandlungstisch brachte. Musik. Der eigentliche revolutionäre Aspekt dieses Ereignisses für die Wissenschaftsgeschichte liegt darin, dass der milesische Philosoph und Mathematiker Thales diese Finsternis vorhergesagt haben soll. Antike Quellen berichten, dass Thales das Jahr und die Jahreszeit dieses Himmelsereignisses angab und seine Umgebung warnte. Sollte dies zutreffen, wäre dies das erste Mal auf anatolischem Boden, dass ein Naturereignis vom prophezeischen Deutungen gelöst und zum Gegenstand rationaler Berechnung gemacht wurde. Allerdings müssen die Grenzen von Thales' Leistung realistisch eingeschätzt werden. Mit dem Wissenschaftsstand des 6. Jahrhunderts vor Christus war es technisch nicht möglich, den genauen Tag, die Uhrzeit und die Koordinaten einer Finsternis zu bestimmen. Wahrscheinlich hatte Thales Zugang zu den jahrtausendalten Aufzeichnungen babylonischer Astronomen, insbesondere zu den Saros-Zyklen, die die periodische Wiederkehr von Finsternissen beschrieben. Die Babyloner wussten, dass sich Finsternisse in bestimmten Abständen wiederholen, konnten jedoch nicht exakt bestimmen, wo auf der Erde sie sichtbar sein würden. Thales' Leistung bestand darin, dieses alte Wissen mit der Geographie Anatoliens zu verbinden und die vorsichtige Prognose zu formulieren, dass in naher Zukunft eine Finsternis stattfinden könnte. Auch wenn dies nicht die Genauigkeit moderner Wettervorhersagen erreicht, stellt es für die antike Welt einen gewaltigen intellektuellen Sprung dar. Die etwa 500 Kilometer Entfernung zwischen Milet, wo Thales lebte, und dem Fluss Halys, wo die Schlacht stattfand, zeigt zudem die Beweglichkeit von Wissen innerhalb Anatoliens. Thales selbst befand sich nicht auf dem Schlachtfeld. Doch seine Vorhersage gelangte über Handelsrouten und Reisende bis in das Landesinnere. Dies verdeutlicht, dass Anatolien nicht nur ein Schauplatz von Kriegen war, sondern auch eine intellektuelle Brücke, auf der Daten aus Mesopotamien durch das rationale Denken der Ägäisregion in neue Denkweisen überführt wurden. Wissen besaß die Kraft, ein großes Gebiet zu beeinflussen als Armeen. Die Sonnenfinsternis von 585 vor Christus stellt einen wichtigen Wendepunkt in der uralten Beziehung Anatoliens zum Himmel dar. Sie macht sichtbar, dass Himmelsereignisse soziale und politische Folgen haben konnten. Doch dieser Moment sollte nicht nur als Augenblick der Angst verstanden werden, sondern auch als Ausdruck der Zirkulation von Wissen. Das über Generationen gesammelte Wissen über Finsternisse und ihre Zyklen wurde von Mesopotamien an die Ägäis weitergegeben. Der Himmel begann sich in ein Beobachtungsfeld zu verwandeln, über das rational nachgedacht werden konnte. Der dunkle Moment am Ufer des Halys konnte dazu beigetragen haben, dass neben traditionellen Erklärungen auch die Idee eines berechenbaren und vorhersagbaren Naturgeschehens entstand. Die Ereignisse am 28. Mai 585 vor Christus am Himmel über Anatolien gehören zu den ersten konkreten Manifestationen einer rationalen Methode im Verständnis von Naturphänomenen. Mit der Verdunklung der Sonne endete nicht nur ein Krieg, zugleich entstand ein Fundament, auf dem beobachtungsbasierte Erkenntnis ebenso bestimmend sein konnte wie mythologische Erzählungen. Thales vorsichtige Vorhersage, die auf zyklischem Wissen beruhte, kann als eines der ersten Signale auf dem langen Weg zur Entwicklung der mathematischen Astronomie in Anatolien betrachtet werden. Dieses Ergebnis markiert somit den historischen Beginn eines Prozesses, in dem der Himmel nicht nur beobachtet, sondern auch im Rahmen von Ursache und Wirkung versucht wurde, verstanden zu werden.
Sternstunde Anatolien.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkis mit Ihnen.
fazla gir yazın yirim erkek güzeli gel de ey şu asi başını kaçırma gel şu olgun yaşını anladım korkuyorum telaşını görünce çakmak çakmak yeşillerini seni pamuklara sarmalar sarar ne bedel isterim ne hesap sorar ne sitemle güzel kalbini yorar sakınma tatlı dillerini seni pamuklara sarmalar sarar ne bedel isterim ne hesap sorar ne sitemle güzel kalbini yorar sakınma tatlı dillerini kaçırma gel şu olgun yaşını anladım korkunu telaşını görünce çakmak çakmak yeşillerini seni pamuklara sarmalar sarar ne bedel isterim ne hesap sorar ne sitemle güzel kalbini yorar sakınma tatlı dillerini seni pamuklara sarmalar sarar ne bedelim senin ne hesap sorar ne sitem ne güzel kalbini yorar sakınma tatlı dillerini ben yazdım ben bozdum kaç sevdayı gezdim aşkın aslını sezdim hadi gel sonuna kadar sonuna kadar sonuna sitemle güzel kalbini yorar sakınma tatlı dillerini seni pamuklara sarmalar sarar ne bedel isterim ne hesap sorar ne sitemle güzel kalbini yorar sakınma tatlı dillerini seni pamuklara sarmalar sarar ne bedel isterim ne hesap sorar ne sitemle
Stimme Türkiye's.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Geschichte mancher Völker ist auf den Seiten dicker Geschichtsbücher niedergeschrieben, die anderer hingegen verbirgt sich in den Stimmen, die der Wind trägt, in Wiegenliedern und in den Liedern, die auf Hochzeitsplätzen erklingen. Denn Kultur lebt nicht nur durch Schrift, sondern auch durch Wort und Klang. In dieser Folge der Sendung Vermächtnis der türkischen Völker begeben wir uns auf die Spur eines Volkes, das seine Geschichte in Melodien trägt. Unser Weg führt uns in eine Region, in der sich der Balkan und Osteuropa begegnen. Wir reisen in die weiten Steppen zwischen Donau und Dnister in Richtung Gagausien, das heute innerhalb der Grenzen der Republik Moldau liegt. Auf diesen Böden lauschen wir der Geschichte, Kultur und Musik der gagausischen Türken. Die Gagausen leben heute größtenteils in der autonomen Region Gagausien in Moldau. Die Städte Komrat, Jeadir Lunga und Vulcaneshti zählen zu den wichtigsten Zentren dieser Region. Darüber hinaus trifft man auch in der Region Odessa in der Ukraine sowie in einigen Dörfern Bulgariens auf gagausische Gemeinschaften. Auch wenn ihre Zahl nicht sehr groß ist, macht ihre Entschlossenheit, ihre Kultur zu bewahren, sie zu einem bemerkenswerten Volk. Die gagausischen Türken sprechen eine Sprache aus der türkischen Sprachfamilie. Das Gagausische gehört zur oghusischen Gruppe und ist dem Türkiye-Türkischen sehr ähnlich. Sprache ist manchmal wie eine unsichtbare Brücke, auch wenn sich die Geografien ändern, verbindet sie weiterhin Menschen miteinander. Über die Herkunft der Gagausen gibt es unterschiedliche Ansichten. Einige Forscher vertreten die Auffassung, dass sie Nachfahren der Oghusen sind. Andere wiederum meinen, dass das Erbe alter türkischer Gemeinschaften wie der Petscheneken und Kumanen bei der Entstehung dieses Volkes eine Rolle gespielt habe. Doch in all diesen Ansichten gibt es einen gemeinsamen Punkt. Sprache und Folklore der Gagausen sind eng mit der Welt der türkischen Kultur verbunden. Im Laufe der Geschichte waren der Balkan und der Norden des Schwarzen Meeres eine Region, in der Migrationen und Kriege nie fehlten. Die Vorfahren der Gagausen lebten lange Zeit auf dem Gebiet des heutigen Bulgariens. Während der Kriege zwischen dem Osmanischen Reich und Russland im 18. und 19. Jahrhundert wanderten viele gagausische Familien nach Norden aus, in die Region, die als Bessarabien bekannt ist. Infolge dieser vom Russischen Reich geförderten Migrationen ließen sich die Gagausen in den heutigen Gebieten von Moldau und der Ukraine nieder und gründeten eine neue Heimat. Bessarabien ist bekannt für seine weiten Ebenen und fruchtbaren Felder. In dieser Geografie ist der Himmel weit, der Wind allgegenwärtig und die Horizontlinie erstreckt sich über Kilometer. Die gagausischen Dörfer wurden mitten in dieser Steppe gegründet. Rund um die Dörfer liegen Weizenfelder, Weinberge und große Flächen mit Sonnenblumen. Diese enge Beziehung zur Erde ist ein wesentlicher Bestandteil der gagausischen Kultur. In den Dörfern der Gagausen verläuft das Leben meist im Rhythmus der Jahrzeiten. Im Frühling werden die Felder bestellt, im Sommer reifen die Ähren, im Herbst findet die Weinlese statt. Im Winter hingegen kommen die Familien in den langen Nächten zusammen, führen Gespräche und erzählen alte Geschichten. Dieser jahreszeitliche Zyklus ist nicht nur ein landwirtschaftlicher Kalender, sondern zugleich ein kultureller Rhythmus. Die gagausische Volksmusik vereint die Rhythmen des Balkans mit der Innerlichkeit türkischer Volksmelodien. Eines der am häufigsten verwendeten Instrumente ist das Akkordeon. Daneben kommen auch Geige, Trommel und Klarinette zum Einsatz. Diese Instrumente schaffen auf den Dorfplätzen eine lebendige, festliche Atmosphäre. In den Liedtexten der Gagausen stehen oft Themen wie Liebe, Natur, Familie und Fremde im Mittelpunkt. Eine interessante Tradition in der gagausischen Kultur ist das Frühlingsfest Hedelles. Dieses Fest weist Ähnlichkeiten mit dem Hıdrellez-Brauch auf, der in vielen Teilen der türkischen Welt gefeiert wird. Die Ankunft des Frühlings, das Erwachen der Natur und Wünsche nach Fruchtbarkeit bilden die zentralen Themen dieses Festes. Die Menschen machen Picknicks, singen Lieder und feiern den Beginn des Frühlings. Eine weitere wichtige Tradition steht im Zusammenhang mit dem Weinbau. Gagausien ist für seine Weinberge bekannt. Die Weinlese im Herbst ist nicht nur eine landwirtschaftliche Tätigkeit, sondern zugleich ein Fest. Die Trauben werden geerntet und während dieses Prozesses werden Lieder gesungen. Die Tage der Weinlese gehören zu den fröhlichsten Zeiten in den Dörfern. Auch die gagausische Küche ist ein bedeutender Teil ihrer Kultur. Teigwaren, Fleischgerichte und Traubenprodukte nehmen einen wichtigen Platz ein. Die Tische sind nicht nur Orte, an denen gegessen wird, sondern auch Räume, in denen Gespräche, Geschichten und Lieder geteilt werden. Im 20. Jahrhundert lebten die Gagausen innerhalb der Grenzen der Sowjetunion. In dieser Zeit wurde die gagausische Sprache mit dem kyrillischen Alphabet geschrieben und das kulturelle Leben bewegte sich innerhalb bestimmter Grenzen. Dennoch ging die Volksmusik und Folklore nicht verloren. Im Gegenteil, sie wurde durch verschiedene Arbeiten aufgezeichnet und bewahrt. Als die Sowjetunion 1991 zerfiel, erklärte Moldau seine Unabhängigkeit und einige Jahre später erhielten die Gagausen eine autonome Verwaltung. Die 1994 gegründete autonome Region Gagausien war ein wichtiger Schritt zur Bewahrung der gagausischen Identität. Heute haben drei Sprachen offiziellen Status in der Region: Gagausisch, Moldauisch und Russisch. Die gagausische Kultur ist auch heute noch eine lebendige Kultur. Junge Menschen lernen traditionelle Tänze, Musiker lassen sich von alten Liedern inspirieren und schaffen neue Stücke. Auf Kulturfestivals werden Volkstrachten getragen und alte Melodien neu interpretiert. So entsteht eine lebendige Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Liebe Hörerinnen und Hörer, einer der schönsten Wege, die Geschichte eines Volkes zu verstehen, besteht darin, seiner Stimme zu lauschen. Denn Stimme ist nicht nur Melodie, sondern auch Erinnerung. Die Stimme der gagausischen Türken hat über Jahrhunderte hinweg Migrationen und sich wandelnde Grenzen durchquert und ist bis heute lebendig geblieben. Während in der Steppe von Bessarabien der Wind noch immer durch das gelbe Gras streicht, die Klänge der Akkordeons über die Dorfplätze hallen und junge Menschen alte Tanzschritte erlernen, lebt die gagausische Kultur weiter. Und wir hören in diesem Programm erneut diese Stimme, jene Stimme, die aus den Wurzeln aufsteigt. Denn es gibt Stimmen, die die Zeit durchschreiten und nicht verloren gehen. Sie entstehen im Herzen eines Volkes, überwinden Jahrhunderte und erreichen andere Herzen. Die Stimme der Gagausen ist genau eine solche Stimme, ein türkischer Klang, verborgen im Gedächtnis der Steppe, der durch die Geschichte bis in die Gegenwart getragen wurde.
Kamranın altında Gelene geçene mari kız, seni mi sorayım? Gelene geçene mari kız, seni mi sorayım?
Vermächtnis der türkischen Völker.
Bir gün var, bir gün yokmuş, kiralıkmış hayatlar.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
In der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Türkiye'nin Ses Radyosu.